Der Sommer wird heißer, und was sich nach dem eisigen Winter zunächst wie eine Wohltat angefühlt hat, erweist sich schon bald als Gefahr anderer Art. In den Häusern steigen die Temperaturen, und sobald die einst kalten Steinmauern aufgeheizt sind, vermögen sie nicht einmal mehr des Nachts Kühle zu schenken. In den Rinnsteinen fault es vor sich hin, und man hält die Fenster geschlossen, um sich vor Krankheiten zu schützen, die in der stinkenden Luft hängen. Aus dem Holz trocknet die letzte Feuchte, und die Balken im Mauerwerk knarzen, sobald sie sich unter dem Joch der Trockenheit verschieben. Aus Angst vor Bränden bleiben die Herde kalt und die Esse des Schmieds verrußt. Dann fordert die Hitze die ersten Opfer unter denjenigen, die nicht klug genug waren, zum Brunnen zu laufen, solange sie noch die Kraft dazu hatten. Kleinste Schrammen schwellen an und beginnen zu nässen. Die ältesten und die jüngsten Bewohner gehen in ihren siedend heißen Schlupfwinkeln zugrunde, als der Hochsommer seine Abgaben eintreibt. Cadell versucht, den Sommer zu verschlafen, so gut es eben geht. Er schwitzt genauso sehr wie alle anderen, aber noch ist er nicht vollends entkräftet. Und wenn der Durst übermächtig wird, füllt er sein Glas an der Pumpe. Im Schlaf kann er außerdem den Hunger verdrängen, der in seinem Bauch rumort und den er allenfalls durch ein paar Rüben stillen kann, die er bei seinen Nachbarn gegen Gänge zum Brunnen mit dem Joch auf den Schultern eintauscht. In den Schenken weiß man um seinen Zustand. Niemand will ihm mehr Arbeit anbieten, und die einzige, in der er auf Gnade hoffen könnte, meidet er wie die Pest, die Meerkatze, in der die junge Anastina alles für ihn gäbe, und wenn es das Ende der Kneipe bedeutete und die Wohltat, die er ihr einst angedeihen ließ, sich längst in Schuld gewandelt hätte. So viel ist ihm klar. Doch ein letztes bisschen Würde ist ihm mehr wert als eine Mahlzeit. Wenn er bei anderen gar nicht mehr landen kann, behilft er sich mit Wasser. Und sobald er sich den Magen voll getrunken hat, legt er sich auf sein Faltbett, dreht das Gesicht zur Wand und umarmt seinen schmerzenden Stumpf, bis ihn der Schlaf überkommt. Er schläft der Läuse wegen mit Hemd, und unter dem Leinenstoff steht ihm der Schweiß, wenn er wach wird. Ein Blick durchs Fenster, und St. Nikolai verrät ihm die Zeit. Die Uhrzeiger zittern leicht, dort, wo die Luft über den glühend heißen Dachschindeln vibriert. Zum Glück ist bald Abend. In seiner schlaftrunkenen Verwirrung tastet er nach dem Wasser, stellt fest, dass er die letzte Flasche bereits geleert hat, und flucht. Dann zieht er sich an. Das Treppenhaus ist in noch üblerem Zustand als seine Kammer. Die gesprungenen Fenster wurden mit Hilfe von Lappen und Holzbrettern geflickt. Was immer die Bewohner des Hauses nicht mehr geschafft haben, hinauszuschleppen und andernorts zu entsorgen, liegt hier auf der Treppe, deren Winkel überdies all jenen als Abort gedient haben, deren Not allzu überwältigend war. Cadell muss sich auf dem Weg die Nase zuhalten und hofft, vergebens, dass das Schicksal seinen Sohlen das Schlimmste erspare. Es stinkt wie aus einem offenen Grab. Und mit einem Mal weiß er auch warum. 3 Stufen von ihm entfernt steht ein Gespenst. Es verschlägt ihm den Atem, als hätte er einen Faustschlag in die Magengrube kassiert. Das Gesicht ist genauso hager und bleich, Augen und Haar sind die gleichen. Ein Taschentuch bedeckt auch diesen Mund, um das Blut auf den Lippen zu verbergen. Stockstarr steht er da, bis das Gespenst ihn anspricht.
Jean-Michel Cadell?
Winge?
Die Stimme klingt zwar ähnlich, ist aber nicht dieselbe. Und als der Fremde das Taschentuch herunternimmt, sieht Cadell, dass auch das Gesicht sich unterscheidet. Es sieht ähnlich aus, jemand anderen könnte es täuschen, aber nicht ihn. Unter dem starren Blick des Häschers nestelt der Mann verlegen am ausgefransten Saum seines Rocks.
»Ja, gewiss, nur eben nicht der Winge, den Sie kannten.«
Cadell ist geistesgegenwärtig genug, um seinen Gast die Treppe hinunterzuwinken. Gemeinsam treten sie hinaus auf die Gasse.
»Mich hätte um ein Haar der Schlag getroffen, Teufel nochmal. Warum drücken Sie sich dort im Treppenhaus herum und klopfen nicht einfach an?«
Die Stimme des Fremden klingt zögerlich. Als er seine Antwort hervorstammelt, bereitet es ihm hörbar Mühe.
»Ich habe Sie schnarchen hören. Da habe ich lieber gewartet, statt Sie zu stören.«
»So, so. Wenn Sie nach Mikkel Cadell gesucht haben, dann haben Sie ihn gefunden.«
»Emil Winge, mein Name. Cecil war mein Bruder.«
Cadell kann den Blick kaum vom Gesicht dieses Winge abwenden. Emil, dem das Mustern unangenehm zu sein scheint, schlägt selbst die Augen nieder und starrt zu Boden, bis Cardell der peinlichen Stille ein Ende setzt.
»Gehen wir rüber in die Schwarze Katze, gleich nebenan. Das ist der einzige Ort, an dem Sie mich auf Pumpe dienen. Warten Sie nur kurz, bis ich mich frisch gemacht habe.«
Winge nickt, und Cardell läuft in den Hof, wo ein zurechtgesägtes Weinfässchen mit Wasser für die Hühner steht. Das Wasser sieht halbwegs sauber aus, und er beugt sich darüber, um sich zu waschen, schöpft Wasser mit der hohlen Hand und hofft darin, einen Blick auf sein Spiegelbild zu erhaschen. Doch die Hand zittert zu sehr.